Deswegen ist Datenschutz halt sowas wie Brandschutz für die Demokratie. Es hilft uns, die Infrastruktur stabil zu bauen. Ja, Brandschutz ist auch, wenn ich ein Haus baue, lästig, teuer, der verzögert den Plan. Ja, aber ein Haus mit Brandschutz ist sicherer für die Menschen, die danach dran leben müssen.
Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sensemaker. Mein Name ist Christoph Holz und wir beschäftigen uns hier ja mit dem Unsinn und dem Sinn hinter der Digitalisierung. Und manchmal fällt auch beides ein wenig zusammen. Am 11. September 2021, da haben Terroristen das World Trade Center in New York mit zwei Flugzeugen zum Einsturz gebracht. Ich kann mich noch total genau erinnern, wo ich damals war. Seit fast 24 Jahren gibt die NSA und andere Geheimdienste, die geben Milliarden aus, um das Internet zu überwachen, um Terroranschläge und andere Verbrechen zu verhindern. Ja, dennoch gab es den Anschlag beim Boston Marathon und viele, viele mehr. Die Erfolgsbilanz, ein Terroranschlag konnte verhindert werden mit all diesen Milliarden, und zwar zur Hälfte. Also man hat ein bisschen einen Informationsvorsprung herausgeholt. Wenig später hätte man das Gleiche wohl auch konventionell herausgefunden. Der angeblich beste Geheimdienst der Welt aus Israel konnte den 7. Oktober, also den Angriff der Hamas, nicht voraussagen. Offensichtlich funktioniert, da stimmt irgendwas nicht mit der digitalen Überwachung, in die so viele Milliarden Geld ausgegeben werden. Was steckt dann dahinter, wenn sie offenbar nicht so wirklich funktioniert? Heute haben wir einen Gast bei uns, der das digitale Österreich maßgeblich mitgestaltet hat und für eine freie, offene digitale Zukunft kämpft. Thomas Lohninger ist Kultur- und Sozialanthropologe. Thomas ist Geschäftsführer von Epicenter Works, einer der wichtigsten Organisationen in Österreich, wenn es um digitale Grundrechte geht. Thomas, ist mir eine große Ehre, dass du heute zu Gast bei mir bist.
Hallo Christoph, es freut mich sehr, dass ich hier sein darf.
Ja, viele Menschen kennen dich vielleicht aus dem Fernsehen, wo du dann auch mal einen Anzug trägst, habe ich gesehen. Und vom Armin Wolf ausgequetscht wirst darüber, wie denn das jetzt mit Messenger, also WhatsApp soll ja überwacht werden. Wir haben ja, oder die Politik hat nicht nur gute Erfahrungen gemacht, der Handyüberwachung, Sebastian Kurz steht vor Gericht, immer noch für Fälle, für Erkenntnisse aus den Mobiltelefonen seiner früheren Freunde. Nur einer nicht. Der damalige Innenminister war offensichtlich nicht klug genug, WhatsApp einzusetzen oder woran auch das immer gelegt haben möchte. Er hat trotzdem gefordert, dass WhatsApp überwacht wird. Und der neue Innenminister tut es auch. Warum ist denn so diese Überwachung unschuldiger Bürger? Warum ist das der feuchte Traum von Innenministern?
Ja, wir als Datenschutzverein, der ja ursprünglich mal Arbeitskreis Vorratsdaten hieß, AK Vorrat war der Name, als wir uns gegründet haben, mit dem alleinigen Vereinszweck, die Vorratsdatenspeicherung, ein Überwachungsgesetz, das man sich vielleicht in Österreich gar nicht mehr so gut erinnern kann, zu verhindern. Wir wollten das damals abschaffen in Österreich und Europa. Hochgestecktes Ziel. 2014 ist es uns aber gelungen, mit unseren Klagen beim Europäischen Gerichtshof und Verfassungsgerichtshof in Österreich. Und ja, wir sehen aber, dass auch dann, wenn Höchstgerichte eine rote Linie ziehen und zeigen, das ist eine Maßnahme, wo zu viel staatliche Kontrolle ermöglicht wird und wo unsere Grundrechte über Gebühr strapaziert werden, dann können Höchstgerichte sowas zurücknehmen. Das haben sie damals getan bei der Vorratsdatenspeicherung. Das haben sie auch 2019 beim Bundestrojaner getan, den du vorher angesprochen hast mit der Messenger-Überwachung. Das ist ja, was so ein Trojaner angeblich tut. In Wirklichkeit kann er auch noch viel mehr. Und ja, es ist auch richtig, ich stimme dir in der Einleitung zu, dass 100%ige Sicherheit gibt es nicht. Und wir haben immer wieder mit Anschlägen zu rechnen, egal wie autoritär der Staat ist, Stichwort Russland, wie massiv die anlasslose Massenüberwachung ist, Stichwort NSA. Und deswegen müssen wir der Gefahr ins Auge schauen. Das ist halt eine freie Gesellschaft. Diese Verrückten, die sowas tun, diese Kriminellen, da müssen wir drauf reagieren. Aber wir müssen es halt nicht unbedingt damit tun, dass wir das, was uns frei macht und unsere Demokratie stark macht, aus dem Fenster werfen. Und zu viel Überwachung tut das. Da gibt es viele andere Dinge, die Sicherheit schaffen, ohne uns Freiheit zu kosten. Das fordern wir auch immer, wenn wir eine faktenbasierte Sicherheitspolitik einmahnen als Epicenter Works. Und ja, wir sind seit vielen Jahren in der Rolle, dass wir alle Gesetze, die die Regierung in Österreich und auch einige auf EU-Ebene machen will, uns sehr genau anschauen, mit juristischen Stellungnahmen uns zu Wort melden und dann aber auch laut sind. Wir machen Kampagnen, wir gehen in die Medien, wir gehen auch auf die Straße und wenn gar nichts hilft, gehen wir auch zum Höchstgericht.
Also ich kann mich sehr gut noch an die Vorratsdatenspeicherung erinnern. Damals haben wir uns nicht kennengelernt. Ich habe im Rahmen meiner Tätigkeit der Wirtschaftskammer meinen Beitrag dazu geleistet. Wir haben in Tirol Veranstaltungen gemacht. Wir haben ebenfalls Stellungnahmen abgegeben, dass so etwas eben nicht geht. Die Vorratsdatenspeicherung war jedenfalls auch für mich der Einstieg in dieses Thema, wo ich mich intensiver begonnen habe, damit auseinanderzusetzen. Und das letzte Ereignis jetzt, wo wir dich ja auch im ORF gesehen haben, worum geht's denn da eigentlich?
Genau, also bei der sogenannten Messenger-Überwachung oder Gefährderüberwachung geht es um die Legalisierung eines Bundestrojaners. Da handelt es sich um eine staatliche Spionagesoftware, über die der Staat Zielgeräte hacken kann und sich dort wie jeder andere Computervirus einschleust, um beliebige Informationen daraus auszuleiten aus dem Zielgerät. Das heißt in der Praxis, der Staat muss Sicherheitslücken offen halten und sich derer bedienen, damit er überhaupt unbemerkt auf so ein iPhone, auf ein Android-Telefon oder auf einen PC sich einschleusen kann.
Zugreifen kann. Diese Sicherheitslücken, also unterhalten wir uns über zwei Dinge, als im Anschluss über das, was es legitime Überwachung ist. Wir wollen ja durchaus, dass Ganoven eben nicht davonkommen, aber bestenfalls eben nur Ganoven betroffen sind. Um also einen Computer zu hacken, die meisten Menschen glauben ja, ein Hacker kann alles immer überall eindringen und jedes ist jederzeit, jeder von uns ist jederzeit gefährdet. Die Wirklichkeit ist ganz eine andere, sonst hätten wir ja kein Geld mehr auf dem Bankkonto, sonst würden unsere Telefone nicht mehr funktionieren und das Internet, wenn das Hacken so leicht wäre, wie es ausschaut. Zum Hacken brauche ich Sicherheitslücken. Und die Anbieter versuchen ja, solche Sicherheitslücken zu schließen, damit die Bösewichte uns nicht hacken können. Was passiert jetzt, wenn der Staat Anbieter wie zum Beispiel WhatsApp oder Hersteller von Betriebssystemen, Beispiel Windows oder Apple, wenn der die jetzt per Gesetz zwingt, solche Sicherheitslücken einzubauen?
Also jetzt einen Zwang, Sicherheitslücken einzubauen, der findet sich nicht im vorliegenden Gesetz. Okay. Was da drinnen ist, ist die Möglichkeit, dass der Staat so eine Spionagesoftware zum Einsatz bringt. Und das bedeutet aber, dass dafür eben diese Sicherheitslücken gebraucht werden. Und die sind nicht nur für das Zielgerät von der Anführungszeichen gefährlichen Person, sondern für jedes iPhone, für jedes Android- oder Samsung-Gerät. Und dadurch gefährdet man immer große Teile der Bevölkerung. Also es handelt sich beim Bundestrojaner immer um eine Massengefährdung und auch eine extrem eingriffsintensive Maßnahme. Das hat auch der Verfassungsgerichtshof schon mal in einem Erkenntnis 2019 festgestellt, weil du kannst halt technisch immer viel mehr machen, als nur Nachrichten auszuleiten. Du kannst doch das Adressbuch dir anschauen oder den Kalender oder die Bilder. Du kannst auch das Mikrofon einschalten oder die Kamera. Und all diese Daten in Echtzeit ausleiten und genauso natürlich auch Daten wie zum Beispiel gefälschte Beweismittel da aufspielen. Deswegen sehen wir ja auch in fast allen Ländern der Welt, wo ein Bundestrojaner zum Einsatz kommt, dass es auch Missbrauchsfälle und Skandale gibt. Also in Spanien ist der Regierungschef von einem wild gewordenen Geheimdienst überwacht worden. Die haben auch die Oppositionellen der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung und deren Anwälte überwacht. Wir hatten die Justiz, die in Griechenland vom Staat überwacht wurde. In Ungarn sind es die Aktivisten, in Italien auch Klimaaktivisten zum Beispiel oder auch SeenotrettungsaktivistInnen. Das heißt, das ist ein Instrument, das sehr schwer mit einer liberalen Demokratie vereinbar ist und auch deswegen in Österreich so umstritten ist. Dieser jetzige Anlauf ist der fünfte Versuch, in den letzten 9 Jahren einen Bundestrojaner zu legalisieren. Und wir waren von Anfang an dabei. 2016 haben wir es geschafft, direkt nach der Begutachtung, noch bevor das Gesetz ins Parlament gekommen ist, es schon zu töten. Da hat sich der Justizminister dann hingestellt und gesagt, na, war eine schlechte Idee, wir überlegen uns was Neues. Es war der Brandstätter damals. 2017 unter Bundeskanzler Christian Kern haben sie es wieder probiert, sind im Parlament gescheitert daran. Sebastian Kurz hat es dann mit Innenminister Herbert Kickl beschlossen, 2018. Aber 2019 hat der Verfassungsgerichtshof es aufgehoben, dank einer Drittelbeschwerde. Also ein Drittel der Abgeordneten von SPÖ und NEOS haben das Gesetz damals zum Höchstgericht gebracht. Wir haben da mithelfen dürfen und bei der Klageschrift mitgeschrieben und hatten einen vollen Erfolg auf ganzer Linie beim Höchstgericht. 2024 gab es den vierten Anlauf unter den Grünen. Die haben es damals blockiert und der ÖVP nicht durchgehen lassen. Und ja, nun hat die SPÖ und die NEOS sich auf die Seite der ÖVP gestellt, die die einzige Partei ist, die nicht von diesem Vorhaben abrücken will. Und das Gesetz ist inzwischen schon sowohl durch National- und auch Bundesrat, also beide Kammern des Parlaments, beschlossen worden. Und ich weiß jetzt nicht, ob es der Bundespräsident schon unterschrieben hat, aber das ist jetzt nur noch ein Formalakt. Der kann es gar nicht aufhalten. Das heißt, dieses Gesetz wird jetzt dann 2027 in Kraft treten. Und wir hoffen und arbeiten daran, dass wir aber wiederum zum Höchstgericht gehen, weil nur der kann letztendlich prüfen, ob dieses Gesetz verfassungskonform ist oder nicht.
Also, es geht also nicht um die Entwicklung einer solchen Überwachungssoftware in Österreich. Es geht also auch nicht darum, die Anbieter von Kommunikationssoftware zu zwingen, ein Hintertürchen einzubauen, sondern es geht um die Beschaffung einer Software, mit der man zumindest theoretisch jeden österreichischen Computer, jedes österreichische Mobiltelefon, in jedes solche Gerät eindringen kann. Da gab es zum Beispiel vor einiger Zeit mal die Pegasus-Software aus Israel und das war eine Kombination von mehreren Sicherheitslücken, die längst geschlossen sind. Es ist eine Software, die dazu geführt hat, dass der Journalist Khashoggi, der saudi-arabische Journalist Khashoggi, ausgespäht worden ist und später dann in der türkischen, in der saudi-arabischen Botschaft in Istanbul ermordet worden ist. Also da geht es schon auch um Leben und Tod, muss man dazu sagen. Solche Software soll beschafft werden. Was ist denn eigentlich das Problematische an so einer Software?
Also du hast es erwähnt, die Hersteller von so einer Software sind in den allermeisten Fällen schon vor Gericht in anderen Ländern wegen dem, was ihre Produkte dort angerichtet haben. Und wir sehen auch, dass diese Firmen sich auch diese Sicherheitslücken nicht alle selber ausdenken, sondern in den meisten Fällen gehen die auf einen Schwarzmarkt und kaufen die. Wenn jetzt jemand Sicherheitsforschung betreibt und so eine Sicherheitslücke findet, dann gibt es eigentlich 3 Möglichkeiten, was man damit machen kann. Das erste ist, man handelt verantwortungsvoll und meldet es dem Hersteller. Da kriegt man oft lobende Erwähnung und das ist aber auch wirklich der beste Weg, um einen gut bezahlten IT-Sicherheitsjob zu bekommen. Weil so
Sicherheitslücken, manchmal gibt es sogar eine Belohnung.
Ja. Genau, manchmal gibt es Bug-Bounties auch. Ja. Ist sehr zu empfehlen, solche Bug-Bounties, weil billiger kann man diese Sicherheitslücke auch nicht finden. Wenn man das selber mit einem Audit in Auftrag gibt, kostet es um einiges mehr. Also Bug-Bounty-Programme sind auch wirtschaftlich und vom Anreiz sehr sinnvoll. Aber man kann auch mehr Geld verdienen mit dieser Lücke, wenn man sie nämlich an staatliche Stellen verkauft oder auf einem Schwarzmarkt verkauft. Und auf diesen Schwarzmärkten kann man wirklich sehr hohe Beträge für diese besonders gefährlichen Lücken erzielen. Und da wird natürlich auch ein Preis nach oben getrieben. Weil wenn jetzt wirklich Nachrichtendienst, eine staatliche Stelle oder ein Hersteller von so einer Spionagesoftware einkaufen geht, die haben dicke Geldbeutel. Und die dritte Option ist, dass man es einfach für sich behält. Das passiert leider auch, dass beide Optionen sind mit Öffentlichkeit verbunden und mit einem gewissen Risiko. Und hin und wieder ist es auch so, dass man diese Lücken dann nicht meldet. Es gibt ja auch viele Lücken, zum Beispiel jetzt in nicht Smartphones, sondern in gängigen IT-Systemen. Wenn man die dem Hersteller meldet, kriegt man keinen Dank und keine Bug-Bounty, sondern wird angezeigt. Ist uns auch schon mal passiert übrigens als Verein. Wir haben den Staatssicherheitslücken gemeldet in einer riesigen Datenbank, wo jede Covid-Infektion und jede HIV-Infektion drinnen war. Und anstatt, dass man sich bedankt, hat man uns angezeigt. Aber der Gesundheitsminister musste sich danach dafür entschuldigen, nachdem die Ermittlungen eingestellt wurden. Weil wir haben ja das Richtige getan, indem wir so eine gefährliche Lücke gemeldet haben. Und erst nachdem sie geschlossen war, sind wir dann gemeinsam mit der Tageszeitung Der Standard damit in die Öffentlichkeit gegangen. Also diese Frage der Sicherheitslücken ist wirklich essentiell. Sowas ist wie Viren oder gefährliche Bakterien in einer Pandemie. Das kann wirklich, und die Fälle gibt es, Stichwort WannaCry, Krankenhäuser lahmlegen, ist in Großbritannien passiert, Mobilfunknetze in Spanien, die Deutsche Bahn. Das waren alles reale IT-Ausfälle, die passiert sind, weil ein Bundestrojaner der NSA abhanden gekommen ist.
Das war genau, also jemand ist bei der NSA eingebrochen, hat sich dort die Erkenntnisse dieser Sicherheitslücken einverleibt und hat dann eben großen Schaden verursacht. Und bei Krankenhäusern, da kann es dann auch schon mal zu Todesfällen kommen. Man möchte gar nicht dran denken, was passiert, wenn Verkehrsleitsysteme, Ampeln alle grün geschalten würden. Die NSA hat diese Sicherheitslücke gekannt und sie vorsichtshalber geheim gehalten. Sie könnte sie ja selber noch für andere Dinge brauchen. Das fällt ja ein bisschen in die dritte Kategorie, die du erwähnt hast. Man könnte sie ja selber noch brauchen, deswegen behält man es für sich. Leider ist es immer noch nicht verboten, dass Geheimdienste solche Sicherheitslücken für sich behalten. Hätten die Microsoft rechtzeitig gewarnt, wäre das alles nicht passiert. Jetzt ist es trotzdem so, ich möchte jetzt unseren Zusehern keine Angst machen, die Wahrscheinlichkeit, dass eine solche Kombination auftritt, also es gibt eine Menge Fehler, aber die Wahrscheinlichkeit, dass eine Kombination an Fehlern auftritt, die gerade zu solchen schwierigen Fällen führen, da steckt im Normalfall menschliches Versagen dahinter. Wir erinnern uns an NotPetya, der damals in der Ukraine von Russland eingesetzt worden ist und war deshalb erfolgreich. Also war nur auf jenen Computern erfolgreich, wo man Windows nicht rechtzeitig abgedatet hat. Ja, also das ist dann ein schwerer Fehler der Systemadministratoren. Grundsätzlich, sobald diese Fehler entdeckt werden, werden die gepatcht. Deswegen ist es auch eine gute Idee, Windows-Updates und Betriebssystem- und Handy-Updates zu machen und all diese Dinge. Aber mit jedem neuen Handy-App Update tauchen heute wieder Fehler auf, und wenn alles gut läuft, dann wird der Fehler beim ersten Mal gemeldet und dann wird er gepatcht, und das ist sozusagen wie eine Kalaschnikow, die nur einmal feuern kann. Wäre also ungefährlich, wenn es verboten wäre oder wenn es üblich wäre, diese Sicherheitslücken rechtzeitig zu teilen. Nehmen wir also an, es gibt jetzt neue Lücken, die entdeckt worden sind. Nehmen wir an, so ein Anbieter bietet das dem österreichischen Staat an. Dann steht da aber sicher ein Disclaimer drinnen, solange niemand diese Sicherheitslücken behebt, dann müssen wir erst wieder schauen, ob wir irgendwas finden. Also richtig zuverlässig kann ja so ein Angebot nicht sein.
Absolut. Also es ist auch so, dass die Anbieter den Staaten, die viele Millionen für solche Überwachungssoftware ausgeben, trotzdem nicht mehr als eine Werbebroschüre und vielleicht ein paar Zusatzmaterialien zur Verfügung stellen, wenn es dann darum geht zu schauen, ist diese Software überhaupt gemäß unserem Gesetz legal und ist das noch im Rahmen von dem, was wir als Behörde überhaupt dürfen. Das ist auch in Österreich mit zu bedenken, dass wir keinerlei Einsichtsrechte im Gesetz normiert haben. Also das obliegt dann alles der Vertragsfreiheit. Und wir wissen ja aus 2018, 19, derartige Verträge klassifiziert das Innenministerium als streng geheim. Also das wurde niemandem gegeben. Also diese Verträge haben das Innenministerium nie verlassen.
Und wäre noch schöner, wenn es hier demokratische Überwachung gäbe. Ja, dann wären wir ja eine liberale Demokratie. Jetzt nehmen wir an, es gibt sowas. Ja, und es funktioniert für eine gewisse Zeit. Dann ist es eben gerade mal zufällig keine enorme Verschwendung von Steuergeld. Wenn die Software dann nicht mehr funktioniert, hat man es trotzdem bezahlt. Wenn sie funktioniert, dann ist sie richtig gefährlich, weil damit jeder, der Zugang hat, ich will jetzt der Putzfrau im Innenministerium nichts unterstellen. Vielleicht hat sie nicht die technischen Gegebenheiten. Es wird schon bestimmte Regeln brauchen, dass jemand. Aber potenziell kann dann jeder, der Zugriff dazu hat, erstmal bei jedem anderen, auch bei seiner Ex-Frau, ins Mobiltelefon einsteigen und womöglich das Mikrofon einschalten.
Also technisch ist die Software prinzipiell dazu in der Lage. Es ist immer die Frage, welche Funktionalitäten erlaubt der Hersteller dann auch, dass österreichische Behörden nutzen. Aber damit erlauben wir ja immer noch, dem Beispiel Pegasus wäre es die NSO Group, vielleicht ist es auch Dream Security, die IT-Firma von unserem Altkanzler Sebastian Kurz, die dann so einen Bundestrojaner herstellt. Technisch können die immer viel mehr. Das ist dann halt auch in der Praxis die Frage, was erlaubt der Rechtsschutz und hat der Zähne? Kann der wirklich was kontrollieren? Wir haben hier ganz viel Vertrauen auf den Rechtsschutzbeauftragten im Gesetz gelegt. Das ist eine Stelle im Innenministerium, die sozusagen die Verantwortung hat zu schauen, dass da eh alles rechtens abläuft. Nur ist es so, dass der Rechtsschutzbeauftragte mit diesem Gesetz auch zum ersten Mal sicherheitsüberprüft wird, inklusive jeden einzelnen seiner MitarbeiterInnen. Das heißt, die DSN, unser Inlandsgeheimdienst, hat ein Vetorecht bei jeder Person, die eigentlich im Rechtsschutz arbeitet und den Inlandsgeheimdienst kontrollieren sollte. Und auch diese parlamentarische Kontrolle, von der man da hört, dass ab 30 Fällen das Parlament informiert werden müsste. Ja, aber das ist ja Information an einen geheimtagenden Unterausschuss im Keller vom Parlament. Wenn das dort gesagt wird, dann bleibt es auch dort. Und ganz selten kriegen die Abgeordneten, von dem, was ich so höre, Informationen, die nicht eh am nächsten Tag auch in der Zeitung stehen. Also das ist nicht wirklich eine Kontrolle. Und wir dürfen nicht vergessen, in Österreich haben wir vor einigen Jahren, das ist nicht lange her, unseren damaligen Inlandsgeheimdienst, den BVT, komplett einstampfen müssen, weil das Vertrauen komplett verspielt wurde und sich diese Behörde verselbstständigt hatte. Also da jetzt einfach zu sagen, wir vertrauen blind auf unseren Inlandsgeheimdienst, wenn wir ja wissen, Spanien ist jetzt auch eine stabile Demokratie dieser Tage, würde ich sagen, und da ist der Regierungschef überwacht worden. Also so ein mächtiges Werkzeug lädt zu Missbrauch ein. Dem wird das aktuelle Gesetz in Österreich nicht gerecht. In anderen Ländern, zum Beispiel Deutschland, ist man da schon weiter. Stichwort Sicherheitslücken, da hat das Höchstgericht zumindest schon festgestellt, es braucht jetzt dann Regeln, wo der Staat Lücken offen hält und welche Lücken so kritisch sind, dass sie sofort dem Hersteller zu melden und zu schließen sind. Das sind halt einfach notwendige Schutzmaßnahmen, die wir treffen müssen als liberale, wehrhafte Demokratie. Und jede einzelne Person, die digital unterwegs ist, sollte so gewisse IT-Grundkenntnisse haben. Stichwort digitale Selbstverteidigung, dass man Sicherheitsupdates einspielt, dass man seine Geräte sicher hält. Wir haben da übrigens auch mit Epicenter Academy freie Creative Commons Schulunterlagen, die man online einsehen kann. Und wir gehen auch in Schulklassen, ich glaube, es waren über 500 Schulklassen, wo wir schon waren, weil digitale Grundbildung sollte ganz früh beginnen. Wir glauben, dass selbstbestimmtes digitales Leben nur dann möglich ist, wenn man Privatsphäre erhalten kann. Und dazu zählt halt verschlüsselte Kommunikation. Und genau die versucht der Bundestrojaner uns aber wegzunehmen.
Genau. Also teilweise ist ja dann Verschlüsselung verboten. Vor ewigen Zeiten war das, unterlag das mal dem amerikanischen Waffengesetz, durfte Sicherheitstechnik für uns, also Verschlüsselung, nicht exportiert werden. Jetzt muss man sich andererseits die Frage stellen, wir zwei sind doch patente Kerle, wir tun doch nichts Böses, warum haben wir nichts zu verbergen? Ja, warum soll der Staat nicht, oder der gute Staat, ja, was könnte da schon schiefgehen? Warum nicht?
Also, wir haben alle etwas zu verbergen. Deswegen tragen wir Kleidung, deswegen haben wir Jalousien und Türschlösser und verwenden Passwörter und sprechen mit unseren Eltern anders als mit unseren Arbeitskolleginnen oder unseren engsten Freunden oder Leuten auf der Straße. Wir haben halt einfach unterschiedliche Charakteraspekte und es ist ein Teil unserer Menschenwürde, dass wir darüber entscheiden dürfen, mit wem wir was teilen. Und es ist nicht ohne Grund eine Foltermethode, Menschen zwanghaft nackt irgendwo antanzen zu lassen. Also es ist etwas, wo jeder von uns einen Rückzugsort braucht. Das hat was mit, da gibt es eine Intimsphäre, wo es wirklich überhaupt unmöglich ist, verfassungsmäßig einzublicken. Stichwort Kameras auf Toiletten oder in Umkleiden. Aber das geht natürlich dann auch so weit, dass wir sagen, es gibt gewisse geschützte Bereiche, überall da, wo wir uns politisch engagieren, wo wir uns in Vereinen zusammentun, wo Menschen Parteien gründen, wo ein Redaktionsgeheimnis gilt. Oder ein Mandantengeheimnis gilt. Arztbereich, zum Beispiel auch Gesundheitsbereich, ist einer, wo eine Digitalisierung ganz schnell gerade voranschreitet und wir riskieren, ganz alte Datenschutzrechte wie ein Arzt-Patientinnen-Geheimnis zu verlieren. Und überall da schauen wir als Verein hin. Und gerade eben bei staatlicher Überwachung ist es leider so, dass man gerne mal über die Stränge schlägt. In anderen Bereichen, wenn man zum Gesundheitsbereich oder weiß nicht, wir haben ja sogar in der Verkehrsberuhigung schon die Begehr, dass man überall Kameras verwendet anstatt Stoppschilder, da kriegt man noch irgendwo so einen Ausgleich hin. Bei der staatlichen Überwachung im Sicherheitsbereich ist es ganz schwierig, diese Balance einzuhalten, weil ich habe oft den Eindruck, dass Menschen, die im Innenministerium arbeiten, ihren Erfolg darin sehen, dass die Menschenrechts-Community sich beschwert über das, was sie tun. Anstatt, dass man wirklich für Sicherheit sorgt, wie kann man sich überhaupt sicher sein, dass man das gut genug gemacht hat? Du hast es angesprochen, sogar der NSA, die kann keine Anschläge hundertprozentig verhindern. Naja, dann macht man einfach Dinge, die scharf kritisiert werden. Und für das eigene Publikum wirkt es dann so, als wären die auch effizient.
Also wir haben alles getan, um das zu verhindern, und mehr geht halt einfach nicht. Also deren eigene Qualitätsmaßstäbe sind natürlich andere, und die verstehen auch gar nicht das Konzept von Freiheit, wenn es doch um die Sicherheit geht. Ich denke, Privatsphäre hat ein bisschen was mit Höflichkeit zu tun. Das ist nämlich das Gegenteil davon. Das Erfolgsgeheimnis unserer Zivilisation. Du bist ja Anthropologe. Wir würden ja, wenn wir Schimpansen wären, weiß ich nicht, 50 Alpha-Männchen in einem Raum uns bekriegen, bis wir bluten, bis auf die Knochen. Ja, wir Menschen können miteinander, wir sind sozialverträglich, also höflich. Ja, wir sagen guten Morgen zu Leuten, selbst zu Leuten, die wir nicht ausstehen können. Nur diese Höflichkeit, ja, also Erwachsensein heißt ja nicht authentisch, sondern höflich zu sein. Und dafür braucht's auch einen Schutzraum, einen Raum, wo wir bei unserer Frau über den Chef lästern können und bei unseren Kollegen über die Frau, wo wir so sein können, wie wir sind. Sonst würden wir uns ja zensieren. Ja, also überall dort, wo wir uns beobachtet, wo unser Schamgefühl und bedroht ist, überall dort besteht ja die Gefahr, dass wir uns verstellen, und das ist richtig ungesund. Und dafür braucht die Privatsphäre als Ausgleich. Und wenn ich das Gefühl habe, der Staat hört mit, selbst wenn ich mit meinem Mobiltelefon eben auf der Toilette sitze, das weiß der Staat ja nicht, ja, dann fange ich an, nicht mehr ich selbst zu sein.
Absolut, da gibt es ja auch die Studien, wenn wir beobachtet werden, dann verhalten wir uns sozialkonformer, und das hat auch Auswirkungen auf die Art, wie Menschen sprechen, die Kunst, die sie machen, die Ideen, die sie sich trauen zu äußern. Und es ist, weil du ansprichst, wie gesagt, ich hab Anthropologie studiert, und das ist ganz interessant, weil es gibt in jeder menschlichen Gesellschaft die Unterscheidung zwischen öffentlich und privat. Wo wir diese Grenze ziehen, ist unterschiedlich und teilweise auch situationsabhängig. Aber es gibt sie. Und Datenschutz ist ja dann nur die digitale Ausformung von diesem Grundrecht auf Privatsphäre und Achtung des Familienlebens, wie es in der Grundrechtecharta heißt. Und Datenschutz ist wirklich so ein bisschen das super Grundrecht in der Digitalisierung. Denn es ist halt so viel einfacher geworden, Daten zu erfassen. Egal, ob das jetzt ist, Arbeitnehmerinnen, die irgendwie in die Fabrik reingehen und reinstempeln oder überwacht werden mit Kameras im Lager. Aber eben auch, wenn wir einen Mausklick machen, wenn wir uns irgendwo als Uber-Fahrer, als Fedora-Fahrer bewegen, ist auch eine Berufsgruppe, die voll überwacht wird. Und all diese Daten fallen an. Und alle Daten, die gesammelt werden, können auch gegen uns verwendet werden. Es gibt da sowas wie einen Überwachungsdruck, wenn zu viele Informationen über eine Gesellschaft oder gewisse oft vulnerable Gruppe zusammengesammelt werden an einer Stelle, dann hat das einen Einfluss auf das Verhalten dieser Gruppe. Das ist eine Form von sozialer Kontrolle. Und wir haben auch gesehen, Stichwort Cambridge Analytica, die Möglichkeiten, darüber auch breite Bevölkerungsschichten zu manipulieren, sind machbar. Und in der Pandemie gab es ja ganz unterschiedliche Ansätze. Hier bei uns in Europa hat man eher den Ansatz gewählt, sehr datenschutzfreundliche Systeme zu bauen. Stichwort Contact Tracing in der Pandemie. Das war wirklich ein guter Ansatz. Damals auch diese QR-Codes, mit denen wir unsere Impfungen und ehemaligen Covid-Infektionen nachgewiesen haben. Das war so, dass man nicht gecheckt werden konnte darüber. Das wäre alles eigentlich ein gutes Lehrbild gewesen, wie man als Gesellschaft insgesamt mit Digitalisierung umgeht. Ja, aber es gab auch andere Lösungen. Russland, China, Singapur, die haben halt bestehende Antiterrorgesetze mit all den Überwachungsmaßnahmen hergenommen. Wenn du eh schon weißt, wo alle Menschen sind, wen sie treffen und wie sie sich bewegen, na, dann kannst du auch das Virus kontrollieren, weil das bewegt sich mit den Menschen. Genau. Und das sieht man so ein bisschen, was uns droht. Und das ist alles noch in einer Zeit vor KI, bevor all diese Formen von Kontrolle und Manipulation automatisiert werden mit industriellen Größenordnungen.
Also man sieht, es geht. Ja, man kann datenschutzkonform, ich meine, Daten brauchen ja keinen Schutz, es sind die Menschen, die den Schutz brauchen. Man kann das datenschutzkonform lösen, diese Thematiken. Ich erinnere mich noch, in Bayern hat man Handzettel ausfüllen müssen, wenn man ein Lokal betreten hat. Und diese Handzettel wurden dann verwendet, um auch Taschendiebstähle aufzuklären. Ja. Bayern ist jetzt nicht im Verdacht, kein Polizeistaat zu sein. Und wir wissen auch aus den Zeiten des Nationalsozialismus, dass IBM mit seinen Lochkarten in Holland sehr genau die Religionszugehörigkeit aufgezeichnet hat der Menschen. Das heißt, es war nirgends leichter als in Holland Juden zu finden und eben zu deportieren. Und auch wenn ich nicht glaube, dass unsere Demokratien ernsthaft in Gefahr sind, man weiß nie, was mit diesen Daten irgendwann irgendwo geschieht.
Absolut. Wir sehen es jetzt ja gerade in den USA, wo die Daten von Google Maps und anderen Kartendiensten, Facebook Messenger, verwendet werden, wenn Mütter ihren Töchtern dabei helfen, eine Abtreibung zu bekommen. Weil das steht jetzt ja unter Strafe, mit Gefängnisstrafe in einigen Bundesstaaten. Und die Daten, die vor ein paar Monaten noch komplett unkritisch waren, wo niemand sich Sorgen gemacht hätte, können auf einmal dazu führen, dass eine medizinische Prozedur, die meiner Meinung nach ein Menschenrecht sein sollte, dazu führt, dass Leute ins Gefängnis gehen, dadurch, dass sie sich in der Familie bei sowas helfen. Also da müssen wir wirklich nur ein bisschen links und rechts schauen. Das ist kein theoretisches Problem und deswegen ist Datenschutz halt sowas wie Brandschutz für die Demokratie. Es hilft uns, die Infrastruktur stabil zu bauen. Ja, Brandschutz ist auch, wenn ich ein Haus baue, lästig, teuer, der macht irgendwie, der verzögert den Plan. Ja, aber ein Haus mit Brandschutz ist sicherer für die Menschen, die danach drin leben müssen. Und genauso ist es bei Datenschutz auch. Das müssen wir uns fragen bei all den Digitalisierungsprojekten, von denen wir ja Fans sind. Wir wollen auch eine digitale Verwaltung, ein digitales Gesundheitssystem und natürlich auch digital fähige Polizei. Aber das muss halt eben auch hier mit Hinblick auf Datenschutz sauber gemacht werden. Also ganz viel von unserer Arbeit ist so ein, könnt ihr es nicht so machen? Oder wir haben so diesen Grundsatz, man darf nur dagegen sein, wenn man weiß, wie es besser geht. Und ganz oft geht es besser. Es gibt selten so Fälle wie beim Bundestrojaner, wo wir wirklich sagen, na, das geht wirklich nicht. Und das ist über Gebühr eine Belastung für die Gesellschaft. Da muss man rote Linie ziehen. Bei vielen anderen Sachen, es ist nur eine Frage des Wie.
Wir wollen ja auch, dass Ganoven überwacht werden. Wir wollen ja auch, dass die bestraft werden. Wir wollen ja auch eine Gesellschaft, in der Kriminalität auch kriminalisiert ist und bleibt. Wie beurteilst du den, es gab einen Fall in Deutschland, dort sind Ermittler bei einem ganz konkreten Verdacht, bei einem Mafiosi, glaube ich, oder war es ein Mörder, in die Wohnung eingedrungen, haben die auch untersucht, haben sich Zugang zu diesem ganz speziellen Computer verschafft, haben ein Zweitgerät WhatsApp gekoppelt, oder? Also ich kann ja, wenn ich in einem Computer drin bin, dann kann ich den WhatsApp-Zugang klonen, aber eben nur von dieser einen einzigen Person. Und dann haben die gewisse Zeit, zumindest es läuft ja nach einer gewissen Zeit ab, haben die bei seinen WhatsApp-Nachrichten mitlesen können. Wenn es also ganz zielgerichtet ist mit Anfangsverdacht, wie schätzt du das ein?
Also da sind wir meiner Sicht in einem Bereich, wo technisch wenig dagegen spricht, wenn man das vom Rechtsschutz her sauber ausgestaltet. Also überall da, wo es einen begründeten Anfangsverdacht gibt und wo wirklich nur gegen die einzelne Zielperson vorgegangen wird, sodass die auch im Nachgang von dieser Ermittlungsmaßnahme informiert wird. Irgendwann wird ja entweder angeklagt oder eingestellt. Und dazwischen gibt es irgendein Rechtsschutzinstrument, sodass das im Rahmen bleibt. Dann sind das gangbare Dinge. Das haben wir immer gesagt. Es gibt viele Alternativen zum Bundestrojaner. Das können eben Auskünfte beim Messaging-Anbieter sein. Ganz oft haben die Daten. Ja. Auch Facebook hat bei WhatsApp zumindest schon mal die Metadaten. Wo war die Person und mit wem hat sie wann kommuniziert? Die Cloud-Backups geben urviel Aufschluss über das, was auf einem Smartphone ist. Man kann natürlich das Gerät sicherstellen und forensisch auswerten. Und dann, da ist man sicherlich in dem heikelsten Bereich, wenn man jetzt in die Wohnung eindringt und dort verwanzt, das ist immer Stichwort großer Lauschangriff, ist zu Recht etwas, das seit über 30 Jahren kritisch gesehen wird. Aber in gewissen engen Fällen, wenn man vor allem auch diese Maßnahmen regelmäßig evaluiert, kann das zulässig sein.
So, wenn man einen Durchsuchungsbefehl hat, wenn das geklärt ist, eben dieser große Lauschangriff erfordert ja noch einen bestimmten Aufwand. Man kann ihn eben nicht automatisieren. Man muss sich wirklich mit der Zielperson auseinandersetzen. Es erfordert eben auch seitens der Behörde bestimmte Ressourcen, die einen Massenmissbrauch eben sehr, sehr schwer machen würden.
Absolut. Also das ist immer die Frage, so wie zielgerichtet ist das Instrument? Bei einer forensischen Auswertung ist es ja auch so, dass das durchaus mit Kosten verbunden ist, weil da ja auch dann proprietäre Software zum Einsatz kommt, die auch wiederum übrigens Sicherheitslücken nutzt, um physisch auf das Gerät zuzugreifen. Aber da gibt es halt eben keine realistische Gefahr, dass das jetzt zu einer Massengefährdung führt, weil da muss man physisch das Gerät in der Hand halten. Also ja, da gibt es viele Wege. Ich glaube, dass sich in Österreich die Behörden wirklich fast fetischhaft auf den Bundestrojaner fokussieren, als das Allheilmittel, da muss man halt auch sagen, mit einer klugen Verschlüsselungsstrategie wird sich der Bundestrojaner so oder so die Zähne ausbeißen. Und es gibt speziell gesicherte Android- und iPhone-Geräte, wo diese Software sich meistens auch die Zähne ausbeißen wird. Also mit großer IT-Kenntnis oder krimineller Energie kommt man da auch weiterhin geschützt davon. Nur die Masse der Bevölkerung wird diesen Aufwand nicht treiben. Und da
also gefangen werden quasi nur jene Idioten, die nicht klug genug sind, in der McDonald's- oder Starbucks-Filiale sich einzulocken ins Internet mit Geräten, die eben nicht identifizierbar sind, die nicht klug genug sind, Verschlüsselungstechniken, individuelle Verschlüsselung bis hin zur Steganographie. Ich kann in einem Foto Daten verstecken, die findet niemand, wenn er nicht gerade sich auf dieses eine Foto draufstürzt, also ohne Anfangsverdacht. Das heißt, gefangen werden eigentlich nur die Deppen, ja, unter den Terroristen. Es steigert quasi den Intelligenzquotienten der Restpopulation der Verbrecher, indem er die Idioten entfernt. Ja, die dann noch übrig bleiben als Gauner, sind dann umso klüger.
Es ist aus meiner Sicht einfach der falsche Weg. Und man sollte einfach, wenn einem die Sicherheit der Bevölkerung am Herzen liegt, keine Massengefährdung von jedem Menschen mit einem Smartphone in Kauf nehmen, sehenden Auges. Und Österreich hat sich schon in der Vergangenheit gegen Gefahrentechnologien entschieden, Stichwort Atomenergie. Wieso sollten wir hier nicht auch mit einem guten Beispiel vorantreten? Also deswegen beschäftigt uns dieses Thema schon so lange. Bei der Vorratsdatenspeicherung hat es auch viele Jahre gedauert. Damals haben wir es geschafft, dass dann, als die Forderungen 2015 wieder kamen nach Charlie Hebdo, das Urteil von allen, sogar den Journalisten, so klar war, aber das ist doch verfassungswidrig. Und da hat es die Politik, also in dem Fall die ÖVP, gelernt. Und ich hoffe, dass wir beim Bundestrojaner da auch noch hinkommen werden. Aber ja, das ist ja auch nicht das einzige Thema, an dem wir arbeiten. Also ID Austria ist ein riesiges Thema und auch in der europäischen und internationalen Ausgestaltung solche digitalen Identitätssysteme, wo wir auf einmal unsere bürgerliche Identität Dritten beglaubigen können, kryptografisch signiert, vom Staat unterschrieben, wo auf einmal ganz viele personenbezogene Daten zugänglich gemacht werden in einer neuen Qualität. Das ist auch so ein Thema, wo wir ganz lange schon dran arbeiten.
Also ID Austria plagt mich furchtbar. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Ich bin eine Zeit lang nicht reingekommen, jetzt geht's wieder. ich zahle Mahnungen für bestimmte Beiträge, die ich über irgendein ominöses Postfach irgendwo hätte abholen sollen, Behörden, Wirtschaftskammer, Benachrichtigungen für irgendwelche geringsten Mitgliedsbeiträge. Die dritte Mahnung kommt dann endlich mit der Post. Ja, und bitte, ich habe Informatik studiert, ich sollte eigentlich jetzt zu denen gehören, die mit sowas zurechtkommen. Ich muss mich fürchterlich ärgern und es ist für mich intransparent. Ich weiß zu wenig drüber. Ist es eigentlich irgendwie handgestrickt von irgendwem, der sich nicht damit auskennt, was eigentlich Benutzerfreundlichkeit betrifft? Und da mag ich gar nicht an meine Mutter denken, wenn die sowas auch irgendwann verwenden muss. Also die ID Austria.
Also derartige Systeme, die wirklich für die gesamte Bevölkerung da sind, müssen ein Höchstmaß an Inklusivität mit sich bringen, die müssen einfach verständlich sein, und zwar für alle Bevölkerungsschichten. Nicht nur uns mit einem IT-Hintergrund, sondern die Mütter, die Omas, die älteren Menschen, und man muss auch an die Menschen ohne Smartphone, egal ob wegen Alter oder Einkommen oder einfach, weil sie es nicht wollen, die mitdenken, genau, und denen auch noch Lösungen anbieten. All diesen Anforderungen wird die ID Austria nicht genüge, und sie ist auch in die Jahre gekommen. Das Gesetz dazu war das E-Government-Gesetz 2017. Also das System ist schon relativ angestaubt. Und wer hat es entwickelt? Naja, das waren Bundesrechenzentrum und ASIT, die die technische Umsetzung gemacht haben. Und eigentlich gibt es ein neues EU-System, genannt eIDAS. An dem haben wir 4 Jahre lang jetzt schon gearbeitet. Das ist zumindest mal ein riesiger Schritt nach vorne. Und derartige Systeme werden immer mehr Lebensbereiche inkludieren. Also es ist geplant, dass man dann über das, was heute noch die ID Austria ist, auch den Arztbesuch und den Zugang zu ELGA regelt, die Boardingpässe oder Zugkarten für Fernreisen, den digitalen Euro wird man darüber haben. Es wird die Basis für den Login bei Facebook und anderen sozialen Netzwerken, die sind rechtlich dazu verpflichtet, das zu nutzen. Auch die Telekom-Anbieter, die Banken, die Wasserversorger, also die lokalen Anbieter von Grunddiensten in den Gemeinden werden es verwenden müssen. Und das ist nur der Bereich, der rechtlich dazu verpflichtet ist. Natürlich kann auch jede Versicherung zum Beispiel hergehen und sagen, ich habe dieses neue Produkt, meine Gesundheitsversicherung, die ist billiger, wenn du mir Zugriff gibst auf deine ELGA-Daten. Also wir haben da noch viel Arbeit vor uns. Und wir werden da übrigens auch, nachdem wir jetzt jahrelang am Gesetz gearbeitet haben, eidasmonitor.eu ist so die Plattform, die wir da aufbauen, bis nächstes Jahr dann das europäische System kommt, um da auch allen Menschen Transparenz zu geben, wie funktioniert das System, wer nutzt es, wer will meine Daten haben, wie kann ich mich wehren. Darauf wollen wir Antworten liefern, wenn diese Umstellung dann passiert. Ja, das ist halt auch wieder so diese Frage des Wies, und ganz oft sind wir so die Cassandra, die gerade bei EU-Themen schon Jahre im Vorhinein sagt, schaut mal Leute, da kommt was auf uns zu, das ist eine Schockwelle, die Gesellschaft massiv umstrukturieren wird. Lasst uns schauen, dass wir das mit Blick auf die Grundrechte ausgestalten. Und das ist viel Arbeit, aber genau deswegen haben wir auch den Namen Epicenter Works gewählt, weil wir wissen, dass diese Schockwellen nur größer und intensiver werden.
15 Jahre gibt es euch jetzt schon. Ja. Ist ja der nackte Wahnsinn. Warum tust du dir das an, oder? Also mit deiner Kompetenz könntest du ein ultrareicher Geschäftsführer irgendwo sein. Wo kann man eigentlich spenden, wenn man für gute Zwecke spenden möchte?
Also wir freuen uns sehr über jedes Fördermitglied. support.epicenter.works findet man alle Infos dafür. Es gibt auch tolle Goodies und Geschenke, wenn man bei uns Fördermitglied wird, weil nur wegen denen gibt es uns. Wir haben den Luxus, dass wir einen Großteil unseres Budgets aus der Zivilgesellschaft bekommen. Ganz am Anfang waren wir nur Ehrenamtliche, und nach der Vorratsdatenspeicherung gab es halt die Chance, dass wir das Ganze auf professionelle Beine stellen, und da wurde ich dann gefragt, ob ich nicht die Geschäftsführung übernehmen will als erster Mitarbeiter, und von dem kleinen Laden inzwischen sind wir 9 Leute, die sich wirklich mit allen österreichischen Gesetzen beschäftigen, die grundrechtsrelevant sind und digitale Themen berühren, aber eben auch auf EU- und UN-Ebene inzwischen sind wir aktiv bei den Dingen, wo wir uns auskennen, wie Netzneutralität oder digitale Identitätssysteme. Also wir haben so an Grundsätze, wir haben immer die Gesetze, wo es technisch wird. Wir sind gut im Recht und in der Technik. Wir sind 100% unabhängig von allen Firmen und Parteien und Ideologien. und wir sind faktenbasiert. Also es muss bei uns alles naturwissenschaftlich belegt sein, rechtlich und technisch stimmen, was wir sagen. Und wie schon eingangs gesagt, lösungsorientiert. Wir haben auch den Grundsatz, und das ist oft ein schweres Backerl, man darf nur dagegen sein, wenn man weiß, wie es besser ginge. Und diese Formel hat jetzt 15 Jahre lang gut funktioniert. Und ich mache das, weil es mir wirklich Spaß macht. Ich sehe wenig Sinnvolleres, was ich in meinem Leben tun könnte. Ja, Geld verdienen könnte ich woanders sicherlich mehr, aber das wird langweilig und dann bräuchte ich irgendwelche unnötigen Hobbys. So habe ich das alles in einem gelöst. Und es ist auch wirklich schön, wenn du siehst, dass Menschen, und hier sind wir nur die Spitze von vielen, es schaffen, dass sich an den Zuständen was ändert. Das gibt mir auch immer wieder Hoffnung und das ist auch, was unsere Demokratie, glaube ich, braucht. Wir können die Politik nicht mit den Lobbyisten alleine lassen und die Themen sind viel zu groß, als dass man da nicht diese Expertise bündelt und den Leuten zeigt, Demokratie geht auch besser, geht faktenbasierter und Digitalisierung ist vor allem nichts, wo man die Beine in die Luft streckt, sondern wo es darum geht, dass man sich auf die Hinterbeine stellt und jetzt wirklich was tut. Es ist an der Zeit.
Also es geht nicht ums Verhindern, sondern ums besser werden und besser machen. Vielen Dank, Thomas, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben uns ja ausgehend vom neuen österreichischen, in Deutschland gibt es ja dann sowas auch, oder derzeit nicht, weiß ich gar nicht, ein Bundestrojaner, der eine Massengefährdung der Bevölkerung darstellt, bis hin zur neuen ID Austria. Vielleicht reden wir ein anderes Mal noch über die Wichtigkeit der Netzneutralität, auch ein besonders spannendes Thema. Ich wünsche dir und deinem Team jedenfalls, dass euch nicht die Luft ausgeht, dass ihr da weiterhin dran bleibt, damit es eben nicht nur eine digitale, sondern eine gute digitale Gesellschaft
wird. Auf jeden Fall. Christoph, vielen Dank für die Einladung.
Dieser Podcast wurde produziert von Auf Wellenlänge. Wenn er Ihnen oder euch gefallen hat, dann folgt diesem Podcast, lasst gerne eine Bewertung da und teilt mit Freunden, Bekannten oder Geschäftspartnern. Alle Infos gibt's in den Shownotes.